Radio 3. Das Gespräch.
Schriftengestalt ist nichts für Angeber, obwohl ich einer bin, wie viele sagen, aber da muss man schon bescheiden sein. Wenn jetzt jemand kommt zu mir und will irgendeine neue Kekspackung, da kann man ein bisschen spielen bei so Sachen, dann, die muss halt krümelig aussehen. Ne? Das ist so. Und wenn das selbstgebacken draufsteht, was natürlich nicht stimmt, selbstgebacken von der Maschine, dann muss das selbstgebacken aussehen. Also, es gibt so Vollkornschriften, es gibt Krümmelschriften, es gibt auch vegane Schriften, es gibt auch Veleda-Schriften, wie die drei RBB-Buchstaben. Das sind so anthroposophische, also da wird man nicht gleich tot, wenn man sich auf die Nase schmiert, glaube ich, sowas.
Erik Spiekermann ist einer der wichtigsten deutschen Typografen, Schriftgestalter und Designer, Netzwerker, Unternehmer, Autor und Techniker. Demnächst wird er 78 Jahre alt, längst ausgezeichnet mit dem Designpreis der Bundesrepublik Deutschland für sein Lebenswerk. Und das ist sehr umfangreich. Ich bin Britta Bürger und freue mich auf diese Stunde mit Ihnen, Herr Spiekermann. Herzlich willkommen.
Herzlich willkommen von mir aus.
Das Verrückte ist ja, dass jeder Ihre Arbeit kennt, nur wissen es die meisten nicht. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Erik Spiekermann hat die Unternehmensschrift der Deutschen Bahn und der Firma Bosch entworfen. Auch die Logos von Audi und VW. Seinen wichtigsten Auftrag hat er sich aber kurz nach der Wende in Berlin erkämpft oder sogar kurz vor der Wende, glaube ich schon. Er hat das gesamte Corporate Design der Berliner Verkehrsbetriebe entwickelt. Ein einheitliches Erscheinungsbild, dann später für die zusammenwachsende Hauptstadt. Darüber ist vor kurzem ein dickes Buch erschienen, Titel Berlin ist gelb. Und Sie schreiben, Herr Spiekermann, darin, dass diese Arbeit der schönste Job Ihres Lebens war. Warum?
Es ist ja relativ einfach. Sie stellen sich vor, Sie sind Grafiker, was ich übrigens nicht bin von der Ausbildung her, aber ich habe es mir sozusagen zugeschrieben. Und Sie fahren seit Jahren in der Stadt rum und ärgern sich. Ich habe mich immer geärgert, wie schlampig die Fahrgastinformation war. Also ich habe da Bilder, haben Sie im Buch gesehen, zum Beispiel vom Bahnhof Bayerischer Platz in der Nähe habe ich gewohnt, wo die Buchstaben von den Schildern runterfallen. Da heißt es plötzlich Bayerischer Platz. Was ja auch jemand, der sich nicht auskennt, auch schon etwas durcheinander bringen kann. Und es roch überall nach unangenehmen menschlichen Absonderungen. Es gibt ja heute noch solche Ecken. Es war alles ziemlich mies gemacht und so. Man hat dem Fahrgast gesagt, eigentlich wollen wir dich ja gar nicht haben, denn wir fahren ja sowieso mit dem Auto. Ich habe dann jahrelang Eingaben gemacht, Präsentationen wieder hingerannt bis hin zum Hausverbot und habe denen ihre Wahrheit gezeigt. Bin dann rausgeschmissen worden, hochkantig, weil ich mir erlaubt habe, ihnen diese Bilder aus ihrer eigenen Wirklichkeit zu zeigen.
Ja.
Es war nichts, jahrelang. Gab so ein paar kleine Projekte immer zwischendurch, bis dann die Mauer gefallen wurde. Die fiel ja nicht von alleine. An keiner Bushaltestelle gab es einen Hinweis, wie die Bushaltestelle hieß. Wenn ich meine arme Mutter damals, ich habe sie zum Kudamm geschickt, sollte an der Knesebeckstraße aussteigen. Und sie ist dann bis Halensee gefahren, weil sie wusste nicht, wann die Knesebeckstraße kommt. Es gab keine Ansage, es gab noch diese Displays nicht. Und dann hat mir der Herr von der BVG, mit dem ich später dann befreundet war, gesagt, ja, wisst doch jeder, nächste Kreuzung. Also Knesebeckstraße ist die Haltestelle am Kudamm, wenn man nach Halensee fährt, vor der Knesebeckstraße. Woher soll denn das meine Mutter wissen?
Ja.
Stand nicht dran.
Ja.
Und dann haben sie, damals kamen gerade die ersten Haltestellen von Wall, war das damals noch, die überdacht waren mit Werbung. Und die erste stand vom Gleispark als Test. Und da haben sie es mal dran geschrieben und noch ein paar andere gemacht auf dem Kudamm für den Neunerbus, der nach Tegel fuhr. Und dann gab es begeisterte Zuschriften, weil endlich mal wissen wir, kann ich meinem Besuch sagen, wo sie aussteigen müssen. Und dann hat dieser Kollege, Hartmut Schmidt hieß er, gesagt, Mensch, Spiekermann, haben Sie recht gehabt. Von da an war ich sein Held und der hatte eine hohe Position und hat gesagt, der Spiekermann kann das. Der ist nicht ganz böse. Man kann das ja auch verstehen. Da sind Leute, die sind meistens Ingenieure, können ihr Handwerk, aber sowas wie Kommunikation mit Fahrgästen ist ja so ein weiches Ding. Das lernt man ja nicht, wenn man Ingenieur ist. Und dann denkt man sich, das Argument war immer, na, wenn wir morgens um 2 die U-Bahn zumachen, die werden ja zugeschlossen, dann ist keiner mehr übrig. Ergo kommen alle nach Hause. Also haben wir keinen Handlungsbedarf.
Ja.
Und gegen diese Logik kann man wenig machen, bis dann eben die Wende kam.
Ja, und wie sind Sie da überhaupt auf die Idee gekommen, also proaktiv vorzupreschen und einen gesamten Masterplan zu denken, ohne danach gefragt zu werden? Hatten Sie Vorbilder in anderen Städten?
Natürlich, ich habe 10 Jahre in London gelebt, bis 83, hatte auch eine Weile in einem Büro in London gearbeitet, die in London die Beschilderung machten, wurde gerade neu gemacht. Das ist eine alte Tradition auf sehr, sehr hohem Niveau. Also jeder kennt ja den Londoner Netzplan, der aus den 30er Jahren kommt, was auch ein bisschen unser Modell hier für Berlin war. Und das wird als Stadtkarte genommen, obwohl das keine ist. Es ist ja nur eine systematische Darstellung, die auch geografisch nicht stimmt. Topografisch schon, geografisch nicht. Das war mein Vorbild. Und ich habe auch dann irgendwann mit der BVG einen Ausflug dahin gemacht zu den Kollegen und waren schon mächtig beeindruckt. Das war hier einfach kein Thema. Berlin war eben so, ja, hässlich, sexy, schmuddelig, aber eben auch cool in gewisser Weise. Dazu gehörte das vielleicht. Ich fand das nicht angenehm. Und das war klar, dass ich dieses Projekt umfassend mache. Es muss ja für ganz Berlin gelten.
Die meisten Westberliner kannten sich im Osten nicht aus und umgekehrt die Ostberliner nicht im Westen. Das galt ja auch für die Busfahrer. Die konnten nicht von heute auf morgen von Osten nach West fahren. Dafür mussten ja erstmal Straßen gebaut werden. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Nee.
Wir haben heute noch diesen Pflasterstreifen, dem, wo man weiß, wo die Mauer ist, wo ich immer meine ausländischen Besucher sage, hier ist Westen, hier ist Osten. Sagen, wie, was? Ist doch die gleiche Stadt, ist doch die gleiche Straße, wenn sie nach Kreuzberg fahren. Ne? Bürgersteig Osten, Straße Westen und umgekehrt, das war schon sehr eigen. Und deswegen war das erste Projekt, waren Straßenkarten machen für die Linien, die damals, ich weiß ja, eine fuhr von Indira Gandhi, ist ein Busbahnhof, Indira Gandhi Straße, ich glaube nach Halensee zur Cicero-Straße. Und die hatten natürlich, wie Sie sagen, im Osten Cicero-Straße. Und ich wusste auch nicht, wo Indira Gandhi war. Ich war ja im Westberliner und die Mauer war eben, man hat es ja gar nicht mehr gesehen. Mhm. Da war einfach Berlin zu Ende, war halt eine Insel. Und der einzige Vorteil war, wenn man in Berlin, konnte man einmal rumgehen. Also immer an der Mauer links und dann kam man wieder am Ende an.
In West-Berlin.
Nach einem guten Tag in West-Berlin. Und das war die erste Aufgabe. Und die haben dann echt diese Karten ausdrücklich aufs Lenkrad gelegt. Das war ja noch vor Handyzeiten, wäre ja von 1991. Und sind dann diese Dinge abgefahren, bis sie sich auskannten. Mhm. Und dann haben wir ein Fahrplanbuch gemacht. Das war auch relativ früh raus in dem Jahr schon. Aber vor allen Dingen haben wir eben gleich daran gedacht, wir müssen die berühmte, die wird ja Spinne genannt, die Netzspinne, weil die aussieht wie so ein Spinnennetz.
Der Linienplan.
Der Linienplan. Der war damals ja auch, da war eine U-Bahn und S-Bahn dran. Der Kreis war noch nicht ganz fertig. Ringbahn war noch nicht ganz zu Ende gebaut. Wir haben sie aber schon voran gedacht. Das war klar, dass wir das Ding machen müssen, weil, wie Sie sagen, auf der Ostkarte war der Westen so ein kleines Stück Teil wie der obere Nil zu Livingstons Zeiten. Da waren ein paar schwarze Linien drin, aber da könnte ja keiner hin. Hm. Umgekehrt bei uns genauso, wir haben die Linien gesehen. Die fuhren ja, die U5 zum Beispiel, fuhr ja durch den Osten und kamen bei uns wieder an. Und im Alexanderplatz gab es einen Haufen Pappwände. Hinter hat es gerumpelt und die Kollegen im Osten wussten, dass da was fährt. Aber nicht genau was, sie konnten da nicht hin. Und wir waren auch am Alexanderplatz, der war fürchterlich verbaut, weil über so Zwischenetagen waren und Pappwände. Und die alle einzureißen und dann eben sie wiederherzustellen für beide Seiten der Stadt, war schon also ein Traumjob. Einmal, weil das politisch natürlich toll war, dass diese Energie, ich weiß nicht, ob Sie damals in Berlin waren, das war schon Wahnsinn. Ich meine, wir haben es gar nicht richtig mitgekriegt. Das muss man sich mal überlegen, was da passiert ist nach 40 Jahren. Und wir waren diejenigen, die dafür sorgen konnten, dass alle Berliner und Berlinerinnen an ihr Ziel kamen. Und darüber hinaus war natürlich die selbstgestellte Aufgabe, dass wir es auch noch ein bisschen hübsch machen.
Berlin ist gelb, heißt das Buch. War Berlin vor dem Mauerfall nicht gelb?
Nee, Berlin war sowieso grau. Und ich habe mich immer daran gestoßen, dass in der BZ immer stand, die großen Gelben, die Doppeldecker. Die waren aber beige. Mhm. Und ich bin nicht der große Farbmensch, ich bin ein Schriftmensch, aber ich kann beige von gelb. Also beige ist Beamtengelb. Wenn Sie sechs Leute an den Tisch setzen, eine Farbe machen, dann wird es entweder dunkelbraun, schwarz oder beige. Da kann keiner was gegen haben, aber auch nicht dafür. Beige ist eigentlich keine Farbe, es ist eher so eine mangelnde Gesinnung. Und ich habe irgendwann, Gott sei Dank hatte ich auch einen frischen, relativ neuen Geschäftsführer, Herr Nohens, mit dem ich mich gut verstand. Kommt aus der gleichen Heimat wie mein Vater und die haben so eine, aber wir haben jetzt auch wieder einen. Wir haben jetzt einen neuen Bundeskanzler demnächst, der aus der gleichen Gegend kommt. Eigentlich sind das Leute, die, mit denen man ordentlich reden kann, die zu ihrem Wort stehen. Ich habe gesagt, Herr Lorenzen, gucken Sie hier, BZ steht wieder große Gelbe, die sind doch beige. Was sagt er? Spiekermann, haben Sie eigentlich recht? Was machen wir da? Ja, machen wir sie gelb. Die Hausfarbe der BVG ist offiziell weiß. Deswegen sind eigentlich die Schilder ja alle weiß und auch die Haltestellen. Und gelb ist eine wunderbare Signalfarbe, weiß jeder. Achtung, aufpassen, Vorsicht. Die kommt auf den Schildern natürlich vor, gibt es oben drüber die gelbe Linie, die eigentlich nur sagt, hier, ich bin ein Schild, ich bin wichtig, guck mich an. Ist auch eine hübsche Farbe, lässt sich gut kombinieren, bringt auch Licht in, ist halt Sonne. Und dann haben wir gesagt, wir machen in Zukunft alle Fahrzeuge gelb, weil ja die sowieso im Osten hatten drei, vier verschiedene Farben. S-Bahn durfte man nicht anfassen. Die Busse und Straßenbahnen im Osten waren zweifarbig. Im Westen gab es ja keine Straßenbahn mehr. Ich bin hier noch zum Peter-Heuss-Platz noch zur Schule gefahren in den 60er Jahren, aber dann gab es keine mehr. Und dann war klar, da sowieso alle auf Dauer umlackiert werden müssen, haben wir sie gleich gelb gemacht. Die Farbe heißt offiziell nach DIN, nach RAL, Verkehrsgelb.
Ah ja.
Ich hatte aber gelernt, dass wenn man in den üblichen Zeitungen mit solchen technischen Ausdrücken kommt, dann sind sie alle dagegen, weil will ja keiner was ändern. Die S-Bahn wollte man ändern, um Gottes Willen, die muss so bleiben. Deswegen habe ich die Farbe Sonnengelb genannt. Das ist jetzt technisch falsch, aber ich weiß noch, einer von den Journalisten, die sich gut auskennen, ich glaube, es war die Morgenpost, jedenfalls stand am nächsten Morgen, BVG bringt Sonne in die Stadt. Und damit gab es keine Diskussion über die Farbe, weil Sonne will doch jeder haben. Also das rechne ich mir hoch an, so klug gewesen zu sein und gelernt zu haben aus meinen Fehlern, dass man eine Sache nicht nur machen muss, auch verkaufen muss.
Was ist denn heute von der damaligen Neugestaltung noch Ihres und was nicht mehr?
Na, wir haben natürlich keine digitalen Medien geschaltet 1990. Ja. Wir waren ja 94 eigentlich fertig. Wir haben die Polster gemacht, die Fußbodenbelege, alle Wegeleitsysteme, auch die gekrümmte Form der Schilder hatte auch einen guten Grund. Wir waren eigentlich fertig. Dazu gekommen sind die ganzen digitalen Medien. Es gibt halt eine App. Es gibt auch eine Abteilung inzwischen bei der BVG mit sehr reizenden jüngeren Kolleginnen, vor allem Kolleginnen und Kollegen, mit der wir sehr guten Kontakt haben. Ich trete da so auf als Elder Statesman, darf ab und zu mal reingehen und ein bisschen meckern. Zum Beispiel im Liniennetz in der Spinne, da haben die Linien an den Bahnhöfen so einen kleinen rechteckigen Haken, also ein Quadrat. Und ein Umsteigebahnhof hat einen Kreis. Mhm. Was auf den Bahnhöfen zum Teil hängt, ist eine Schnur, wir nennen die Perlschnur. Und da haben alle Bahnhöfe einen kleinen Kreis in der Linie und die Umsteiger haben einen größeren Kreis. Und das ist mir nicht deutlich genug. Ich finde das andere besser. Vor allen Dingen haben wir die Linien auch schön farbig gemacht, dass man weiß, dass die U2M die rote ist. Also möchte ich auch möglichst viel von der Linienfarbe sehen.
Also ich glaube, ab heute gehen alle mit anderen Augen durch die U-Bahn.
Ich hoffe doch sehr.
Schrift ist sichtbare Sprache. Das ist ein Satz von Ihnen. Für die BVG haben Sie auf der Grundlage bereits vorhandener Schriften ja eine eigene Schrift entwickelt. Die heißt Transit. Was zeichnet die aus?
Ja, die zwei Sachen. Wir haben ja nun in Deutschland sehr lange Namen. Also Mendelssohn Bartholdy Park, das gibt es im englischen Sprachbereich weniger, diese langen Kopplungssätze. Da haben wir eine ganze Menge von. Die Schrift muss also platzsparend sein, die langen Wörter unterzukriegen und nicht zu quetschen. Trotz allem lesbar. Und das ist nicht so ganz einfach. Wir haben deswegen die Schrift genommen, die mein Kollege Adrian Frutiger in den 70er Jahren für den Flughafen in Paris gemacht hat. Die wird nach ihm genannt, Frutiger. Haben die aber verschmälert, weil die eben für die deutschen Wörter zu lang war und haben die I-Punkte rund gemacht und so ein bisschen was dran manipuliert. Und ich glaube, sie ist immer noch sehr gut lesbar. Wir haben sehr stark experimentiert mit den Strichstärken. Also wie fett muss es sein, dass man es lesen kann, aber es darf nicht zu fett sein. Dann kleben die Buchstaben aneinander. Es muss negativ funktionieren. Auf den Displays vorne in den Zügen, es ist sehr weiß auf schwarz, muss auch mit so Digitalsachen funktionieren. Wir sind dabei, das nochmal zu überarbeiten jetzt für die Digitalmedien. Denn wenn das auf einem Schild vorkommt aus Blech oder aus Glas, ist es eine andere technische Reflexion, als wenn sie es auf so einem kleinen Handy haben. Das kann man sich gut vorstellen. Aber im Prinzip ist die immer noch gut lesbar und sie ist, obwohl man sie überall kaufen kann, also es gibt auch in Karlsruhe die Schrift, in anderen Städten, ist sie immer sehr BVG-spezifisch, weil sie eben so weitgehend eingesetzt ist.
Aber beim Entwerfen einer neuen Schrift haben Sie ja im Grunde einen extrem kleinen Spielraum nur. Also das Alphabet ist das Alphabet. Ja. Wo setzen Sie da beim Verändern an?
Naja, also Schriften gestalten ist nichts für Angeber, obwohl ich einer bin, wie viele sagen. Aber da muss man schon bescheiden sein. Also man kann jetzt, wenn jetzt jemand kommt zu mir und will irgendeine neue Kekspackung, würde ich vielleicht nicht machen wollen, aber da kann man ein bisschen spielen bei so Sachen. Dann, die muss halt krümelig aussehen. Ne? Das ist so. Und wenn das selbstgebacken draufsteht, was natürlich nicht stimmt, selbstgebacken von der Maschine, dann muss das selbstgebacken aussehen. Also es gibt so Vollkornschriften, es gibt Krümmelschriften, es gibt auch vegane Schriften, es gibt auch Veleda-Schriften, wie die drei RBB-Buchstaben. Das sind so anthroposophische, etwas merkwürdige fand ich damals, die passt auf eine Veleda-Packung, so eine anthroposophische Kosmetikmarke. Ja. Also da wird man nicht gleich tot, wenn man sie auf die Nase schmiert, glaube ich, sowas. Dann geht man in so Ecken rein, die sind dann spezifisch. Aber wenn man eine Schrift macht, die für alles funktionieren muss, dann ist eben ein A ein A. Es gibt Buchstaben, die sind besonders kennfähig. Natürlich die häufigsten, das häufigste E im Deutschen. A ist wichtig. A ist schwierig, weil ein A, wie hieß das in der Schule? Krückstock mit dem Beutel dran. Bescheuerte, aber so haben wir, glaube ich, das damals gelernt. Also da sind zwei Innenräume. Der Beutel, der Bauch vom A, ist, da ist eine weiße Fläche drin und da oben, wo der eine Strich rüberkommt. Also da gehen dreimal durch die Horizontale, ist ein komplizierter Buchstabe. Das kleine G ist auch kompliziert. Das I ist ein fürchterlicher Buchstabe, was eigentlich nur ein Strich ist, mit einem Punkt drauf. Und das muss man etwas breiter machen. Ich mache manchmal noch so einen kleinen Querstrich rein, damit mehr Weißraum da ist. Also man arbeitet mit dem Unterschied zwischen Weiß und Schwarz. Denn Schwarz kann man ja nicht sehen. Das ist ja schwarz.
Bekannt. Und was ist der Unterschied, ob Sie jetzt einen einzelnen Buchstaben entwickeln, kreieren oder eine Schrift? Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Genau das ist das. Genau das Problem, wenn ich einen Buchstaben zu laut mache, dann ist es wie ein falscher Ton. Das muss ich eben einfügen. Am Ende liest ja kein Mensch Buchstaben. Ja. Ich gucke mir die an und arbeite daran rum, aber keiner weiß ja, wie es in einer Uhr aussieht. Trotzdem funktioniert sie. Und ich bin da eher so ein Uhrmacher. Man arbeitet im Verborgenen, oben muss es funktionieren. Und wie viele Rädchen dafür nötig sind, das interessiert keinen.
Sie haben eben gesagt, man kann diese Transitschrift wie viele andere auch kaufen. Sie haben ja mit Ihrer ersten Frau auch ein Versandhaus für digitale Schriften gegründet, den Fontshop. Wer kauft sich eine Schrift, wo einem Microsoft und Co. doch so viele Schriften umsonst anbieten?
Also erstens mal natürlich die was Besonderes haben wollen. Also Sie haben ja gerade schon ein paar erwähnt. Ich habe sehr viele Schriften für Firmen gemacht, unter anderem die für die Bahn. Wobei das auch meine These unterstützt, dass eine Marke nennen wir ruhig den RBB, besteht aus einer Farbe und einer Schrift und vielleicht noch einer Gestaltungsidee. Und bei dem RBB ist es diese Ape-Ecke, ist ja diese Schräge, und die Schräge wird auch manchmal irgendwo eingesetzt. Und es ist die etwas eigenwillige Schrift, nicht die drei Buchstaben, sondern der RBB hat eine amerikanische Schrift, die Interstate heißt. Hätte ich jetzt nicht genommen, aber sie wird durchgängig gemacht und irgendwie, natürlich weiß das keiner, das sieht auch keiner, aber man merkt es, das ist der Ton in der Musik. Es hört sich so an wie. Die Philharmoniker hören sich eben anders an wie das Radiosinfonieorchester. Da muss man kein Musiker sein, um das zu spüren. Und das spürt man auch. Und deswegen ist eine Schrift sehr wichtig. Und deswegen gibt es ganz viele Firmen, inzwischen fast alle, die sich eigene Schriften machen lassen. Einmal, weil es eigen ist. Zweitens mal, weil es dann keine Fehler gibt. Also ich weiß, als das erste Mal die Bosch-Schrift rauskam, 2008, war zwei Wochen später eine türkische Tageszeitung in Istanbul daraus gesetzt. Weil irgendjemand hat die seinem Schwager geschickt anscheinend. Das kann man natürlich unterbinden. Also wenn Sie eine eigene Schrift haben, müssen Sie keine Lizenzen bezahlen. Sie ist eigen, kann keiner nachmachen. Und sie passt genau für den Zweck. Die Zeitung hat eine andere Anforderung technisch und auch vom Lesen her als ein Buch oder geschweige denn eine elektronische Firma für Bildschirme. Das ist das eine. Das andere ist, dass Grafiker natürlich auch dann mal was machen wollen, was eben noch nicht jeder hat. Also mein Ehrgeiz würde das nicht erlauben, dass ich eine beliebige Schrift von Google mir hole, nur weil sie billiger ist. Oder weil sie nichts kostet. Ich habe sehr, sehr viele Schriften entworfen, die man kaufen kann. Davon könnte ich nicht leben, aber es gibt immer noch Leute, großenteils aber auch Firmen, die Schriften lizenzieren. Dann dürfen sie auch ein bisschen was dran rummachen. Und Grafiker machen es einfach auch nur aus Spaß. Also wir reden jetzt von, weiß ich nicht mal, irgendwo 20 Euro für einen Schriftschnitt bezahlen.
Aber was ist denn eine gute Schrift?
Naja, ich habe schon gesagt, also erstmal muss sie natürlich lesbar sein. Ich meine, das wie Essen muss essbar sein und da gibt es einen sehr großen Bereich, wie wir wissen. Und Schrift ist ähnlich. Also was mir schmeckt, schmeckt nicht anderen. Es gibt aber auch Inhaltsstoffe. Also es muss ja auch nähren und es darf nicht zu viel Zucker enthalten. Schrift ist ähnlich. Sie darf sich nicht in den Vordergrund spielen. Wenn ich sage, oh, was ist denn das für eine tolle Schrift? Das sage ich dreimal und dann wird sie mir über. Ich rede jetzt vom normalen Gebrauch. Zeitschriften, Formulare, Bücher, was wir so im täglichen Bereich sehen. Die müssen einfach so aussehen, wie alle Schriften aussehen, aber einen anderen Klang haben. Der Text ist der gleiche, wir schreiben immer A bis Z, aber der Klang kann anders sein. Und wenn Sie mit der Deutschen Bahn fahren, Sie erkennen an Buchstaben, dass Sie bei der Deutschen Bahn sind, weil die Schrift etwas eigen ist. Keiner wird hier nachzeichnen können, aber Bahn ist ein Stück rot, ein Stück weiß und die Schrift. Das war damals mein Konzept, die Fernverkehrszüge weiß mit roten Streifen und die Nahverkehrszüge rot mit weißen Streifen. Das hat sich jetzt seit 30 Jahren gehalten.
Das BVG-System übertragen Sie jetzt, glaube ich, noch auf San Francisco.
Ja, wir sind mit Kollegen aus London in einem sehr großen Projekt zugange, was die ganze Bay Area, wie das heißt, das sind 8 Millionen Leute. Da gibt es 27 verschiedene Verkehrsunternehmen. Teilweise haben die nur 3 Busse und die sind, was die Fahrgastinformationen betrifft, im Mittelalter. Die sind da, wo die BVG 1955 war, glaube ich. Die haben gar keine. Da muss man eine Bushaltestelle suchen, weil der Amerikaner fährt ja Auto. Das hat einfach einen ganz schlechten Ruf, der Nahverkehr. Der ist ja auch schlecht. Also es gibt dann so eine Kreisbewegung. Ich denke, wenn wir die Informationen zugänglich machen, dann fahren mehr Leute damit und merken, dass es gar nicht so schlecht ist. Es ist nämlich schnell, es kostet wenig und man muss nicht parken hinterher. Wenn Sie in San Francisco parken, kostet $30 am Tag, wenn Sie Glück haben und einen Parkplatz finden.
Sie haben da eine Weile gelebt, Sie wissen das.
Ich habe da eine Weile gelebt, ja. Also in San Francisco zum Beispiel als Tipp mal, wenn jemand von Ihnen da hinfahren will, Sie erkennen eine Bushaltestelle daran, dass 3 oder 4 ältere Damen, meistens asiatischer Herkunft, mit Plastikbüten rumstehen an der Straßenecke. Das ist eine Bushaltestelle. Da ist wirklich keine Kennung. Wenn Sie Glück haben, ist da an einem Laternenpfahl so ein gelbes Ding, wo Bus draufsteht. Aber normalerweise erkennen Sie daran, dass da diese 3 älteren Damen sich länger aufhalten.
Erik Spiekermann, wir haben schon gehört, hat auch einige Jahre in London gelebt und bis heute ein Zimmer in der Stadt, in der Wohnung seines Sohnes Dylan, der da lebt. Dylan ist Musiker, sein Künstlername ist Pando. Und Sie haben uns von ihm Musik mitgebracht. Was ist das für ein Stück?
Er macht ziemlich experimentelle Musik, die nicht jedermanns Sache ist. Das ist eher so die Frank Zappa-Schiene. Aber er hat so eine kleine, was soll ich sagen, Kitschader. Er macht manchmal so einfach so schöne Sachen, die ganz einfach sind. Und er spielt alle Instrumente selber, singt auch selber. Und damit einen für mich als Vater überraschend weichen Stimme. Und er hat dieses wunderbare, etwas schnulzige Heimatlied geschrieben von einem Mann aus Hawaii, der sich in London wiederfindet.
Dirty River Thames.
In the shade so cool and pleasant of the eucalyptus tree, I'm reminded what a shame it is that we never could agree. Yes, you turned your cold shoulder when I tried to make amends, and I found no consolation in the dirty River Thames.
Dirty River Thames, ein Song von Pando, ausgesucht von seinem Vater, dem Typografen Erik Spiekermann, für unser Gespräch hier auf Radio 3. Aufgewachsen ist Erik Spiekermann in den 1950er Jahren in Stadthagen bei Hannover. In der Nähe des Elternhauses, habe ich gelesen, gab es eine Druckerei. War dieses Handwerk also schon früh Teil Ihrer Welt?
Ja, man weiß ja bei sowas nicht, ob das irgendwie so postfaktisch herbeigeführt wird. Auf jeden Fall war diese Druckerei direkt im Nebenhaus und da wurde der Stadthäger Zeitung gedruckt. Und der Drucker war im Alter meiner Eltern, die damals um die 30 waren. Und die waren befreundet und ich war immer da abgestellt. Also ich bin der Älteste von, damals noch waren wir noch zu viert, mein Bruder ist gestorben. Wenn irgendwas war, war ich da in dieser Druckerei. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auf dem Boden gesessen habe und habe dieses Geräusch der Setzmaschine und der Druckmaschine sehr stark in Erinnerung. Geräusche sind ja sehr prägend. Und habe mit Papier gespielt und gemalt. Ich habe immer sehr viel gezeichnet. Mein Vater war Lastwagenfahrer und hat einen Lastwagen mit dem Anhänger, also einen sehr langen Zug. Und bei der Druckerei gab es diese Abschnitte vom Papier. Das waren lange, schmale Streifen, die man abschnitt. Mhm. Und das waren immer so grüner oder gelber Karteikarton. Und dann habe ich Lastwagen gemalt mit 5 oder 6 Anhängern, weil die Dinger so lang waren. Und ich glaube schon, dass mich das sehr geprägt hat. Das riecht, es rattert, es macht was. Der Drucker rennt immer irgendwie hektisch rum. Die waren, da waren nur 2, 3 Leute, haben so Kittel an mit schmutzigen, also nicht schmutzigen, aber mit Farbe an den Fingern. Ich glaube, das hat sich irgendwie eingeprägt, ohne dass ich das damals gewusst habe.
Und wann haben Sie selbst angefangen, sich mit Drucken zu beschäftigen?
Wir sind dann umgezogen, als ich 8 oder 9 war, knapp nach Bonn. Und wie das Leben so spielt, wieder neben einer Druckerei. In diesem Fall war über die Straße rüber die Bonner Universitätsbuchdruckerei. Und ich habe dann, als ich so 12 war, glaube ich, im Gymnasium, war ich dann, weil ich immer schon gezeichnet hatte und mich mit Schrift beschäftigt habe, ich musste dann die Schülerzeitung gestalten. Und die wurde damals noch im Buchdruck gedruckt, in nämlicher Druckerei.
Ah ja.
Bin also über die Straße vom Elternhaus und habe dann so, ja, Skizzen, was immer so Ideen aufgemalt, dass der Text wurde da richtig noch klassisch gesetzt und habe neben diesem Setzer gestanden und habe gesagt, wir haben mal eine Fußballerreportage gemacht, da hat er mir aus Linien ein Tor gebaut. Der Text war reingebastelt, die Seite war fertig, man sah nur so blitzende Metallbuchstaben, dann wurde da Farbe drüber gerollt und dann hat er ein Blatt Papier draufgelegt, ein blütenweißes und dann mit dieser Walze drüber und hochgenommen, dann war wie dieser, ich bin kein Katholik, aber so ein Moment, wo die Fleischwerdung oder irgendwas passiert. Plötzlich war da ein Gegenstand für den geistigen Gebrauch. Also man konnte das lesen, schwarz auf weiß und picobello. Aus diesem ganzen dreckigen Wust von Maschinenöl und Druckfarbe und Schmier und Geräusch.
Das hat Sie und fasziniert.
Ich habe es wiedererlebt. Immer wieder, wenn das Leute machen. Ich weiß nicht, wir hatten mal einen Japaner in der Werkstatt. Da standen 8 Japaner. Und die waren wirklich alle, hatten alle ein weißes Hemd an und schwarze Hose. Der hat selber einen so durch die Maschine gedruckt und haben alle Japaner gleichzeitig, Japaner haben ja so wunderbaren Brustton, Anno gesagt. Und das war so toll wie einstudiert und es war so brustig. Diese kleinen Japaner haben, die Sprache ist wesentlich brustlastiger, als wir uns das vorstellen können. Es ging da von Chinesisch. Und das war so schön, die haben sich so gefreut, dass sie plötzlich eben dieses Wunder hatten, der Fleisch, der Schriftwerdung. Weil es ist toll, sie haben einen Haufen Dreck vor sich und da kommt Sprache bei raus, die man sehen kann.
Ich springe wieder in die Vergangenheit. Ihre Eltern haben sich getrennt. Der Vater ging nach West-Berlin und er soll Ihnen den Rat gegeben haben, auch nach West-Berlin zu kommen, um dem Wehrdienst zu entgehen. Ja. Was war Ihr Vater für ein Typ?
Naja, mein Vater bei der Marine hatte sich freiwillig gemeldet und dann haben die Idioten aber ihn nicht auf die hohe Weise weite Welt geschickt, wo er am Mast stehen konnte mit flatterndem Haar, sondern sie haben ihn in Schiffe gesperrt, unter anderem auch U-Boote. Und mein Vater ist davon gekommen, sind ja nicht viele und ihm im Krieg nichts passiert, aber er sagt, das müssen meine Söhne nicht mitmachen. Und man wurde mit 17 gemustert und dann war man in der Kartei. Und er hat mir das im April erzählt, also als ich noch 16 war. Ich bin Ende Mai geboren und hatte in Berlin irgendwelche Verbindungen und einer davon war Kunstlehrer. Hier um die Ecke vom SFB, sage ich immer noch, die Höppner-Schule, das war ein musisches Gymnasium. Und er hat da mit dem Kollegen irgendwie arrangiert, dass ich da reinkomme in das Gymnasium. Mhm. Bin nach Berlin gekommen alleine, mein Vater war selten hier und ich habe da eine kleine Wohnung gehabt. Also
haben Sie ein Instrument gespielt?
Ja, ja. Ich habe immer schon Gitarre gespielt, nicht so gut wie mein Sohn später. Also ich habe alles gespielt, was irgendwie Saiten hatte. Und musste dafür, aber um in die Schule zu kommen, musste ich ein philharmonisches Instrument spielen. Und da habe ich behauptet, dass ich Cello spielen kann. Ich konnte Bass spielen, also auch Kontrabass. Gott sei Dank musste ich nie in das Schulorchester, aber ich war im Schulchor natürlich, morgens um 7:15. Auch nicht komisch. Und ich musste Bass singen. wo ich eigentlich ein Bariton bin. Aber mit 17, 18 gab es keine Bässe. Wir hatten fast nur Mädchen in der Klasse. Und ich habe eine Weile mal den Kontrabass mitgeschleppt und musste immer, es gibt einen wunderbaren Ausdruck von Dizzy Gillespie, dem Jazzmusiker. Das Schöne am Kontrabass ist, dass man keine Querflöte mitschleppen muss. Denn ich meine, wenn Sie 17, 18 sind und mit so einem Kontrabass in der U-Bahn sind, das ist nicht komisch. Mhm. Das wiegt fürchterlich viel, ist empfindlich. Es war auch nicht mein eigener. Und sie schleppen sich da morgens um 6:30 in der U-Bahn mit so einem Ding Trepp auf, Trepp ab. Also das war nicht romantisch, deswegen ist dann aus mir kein Philharmoniker geworden. Aber die Schule hat mir großen Spaß gemacht und ich habe alleine in Berlin gewohnt mit 17 am Steinplatz. Bin dann abends Ecke Kudamm beim Kempinski hingegangen und habe Pflaster gemalt und davon gelebt, sehr gut sogar.
Ah,
und
ja.
Musik gemacht, Straßenmusik gemacht mit der Skiffelband.
Also da, wo die heute, glaube ich, auch noch mit Kreide malen.
Das war damals schon illegal.
Fasanenstraße, Ecke Kudamm.
Naja, genau. Wir sind dann alle nasenlang weggejagt worden von der Polizei, sind einmal im Block gegangen, haben wieder angefangen.
Was haben Sie da gemalt?
Ich habe einen Kollegen getroffen, der hat immer so alte Bilder nachgemalt, so Mona Lisa und sowas, Riesendinger, und der konnte das richtig gut. Und ich habe dann mich neben ihn gesetzt und dann Danke geschrieben in so einen Kreis und dann am Ende Danke als Thank you, sonst was, in 36 Sprachen. Leute angequatscht, hier, Sie sind doch Japaner, wie heißt das? Und dann habe also Typografie gemacht. Schwedisch war dann gelb und blau natürlich, Dänisch rot und weiß und so weiter. Habe das gemacht und dann sind die Leute da stehen geblieben, stundenlang, und haben dann, oh, guck mal, da ist Dänisch und das ist doch Serbisch und so. Und wir haben jeden Abend 10, 20 Mark verdient und damals waren Stundenlohn von 3,50 Mark. Also insofern war das, die Arbeit war gesetzt. Gutes dann Geld. Sind wir an den Savignyplatz in der Dicke Wirtin und haben unser Geld gezählt.
Studiert haben Sie an der FU Kunstgeschichte und Anglistik, aber abgebrochen. Warum?
Ja, ich hatte früh Familie, da hatte ich gerade mit dem Studium angefangen, hatte ich schon einen Sohn. Ich habe eine Diplomarbeit geschrieben, ich weiß bis heute nicht mehr, ob sie eingereicht habe. Es gab damals noch Diplom-Kunsthistoriker. Mir ist nämlich 1977 eine damalige Druckerei abgebrannt, mit der ich nach England gezogen war. Und da sind auch meine ganzen Uni-Papiere. Meine Unterlagen sind weg. Ich habe vor ein paar Jahren an die FU geschrieben, ob meine Papiere irgendwo sind, keiner findet was. Es war ja alles analog. Es gab 3 Kopien mit der Schreibmaschine geschrieben oder 4 Kopien. Ich habe aber gemerkt, erstens mal das mit dem Studium, ich fand das alles ein bisschen albern. In der Kunstgeschichte waren wir, glaube ich, nach 3 Jahren, also nach 4, 5 Semestern, waren wir bei der Hautfarbe von Rubens angekommen. Ich dachte, wenn das hier so weitergeht, dann bin ich 70 und wir sind im 20. Jahrhundert. Also das war dann doch nichts für mich.
Sie wollten was tun. Sie reden ja auch wahnsinnig schnell. Sie waren wahrscheinlich immer schon so ein Schnelldenker und Schnellmacher und einer, der jetzt wirklich loslegen wollte. Wie war denn der richtige Berufseinstieg?
Ich habe also mich immer schon mit Schrift befasst und deswegen war klar, dass ich in diese Richtung gehe. Ich habe einen Berufswunsch, das wurde damals abgefragt, hier am Gymnasium in Berlin, Tante im Tagesspiegel. Da wurde veröffentlicht, welche Berufswünsche die Berliner Schüler hatten. Gab so eine Kolumne. Da stand eben das Erich-Höppner-Gymnasium, da war Klasse, das waren wir 13C oder sowas, die musische Klasse. Und da stand mein Berufswunsch, Erich Spiekermann, Doppelpunkt, Journalist.
Mhm. Und Sie haben aber dann doch auch beim Tagesspiegel mal gearbeitet, oder?
Ich habe in der Metage oben. Bin nach der Schule hingegangen. Die Schule war ja um 13.40 Uhr, also um 1:30 zu Ende. Und um 3 fing da die Schicht an. Wir haben ja spät gearbeitet. Um 9 wurde gedruckt. Und mein Vater kannte ihn. Mein Vater arbeitet nämlich auf der anderen Straßenseite, wo jetzt der Wintergarten ist. Kannte irgendjemand und ich habe kein Geld gekriegt. Also ich war nicht Lehrling, ich war Praktikant, aber habe da richtig gearbeitet, 2 Jahre. Bin da immer, glaube ich, 3, 4 Mal die Woche hingegangen und habe gearbeitet. Das heißt, ich habe alles gelernt mit Zugucken und Rumfragen. Das hat Spaß gemacht. Ich habe von den ganzen älteren Herren unheimlich viel gelernt.
Das war ein Umfeld. Das andere Umfeld war die linksterroristische Bewegung 2. Juni. Sie sollen Bommi Baumann beigebracht haben, Flugblätter zu drucken.
Ja, ich hatte keine Ahnung, wer das war. Ja, Bommi hatte in der Ludwig-Kirch-Straße eine Zeitung aus, die hieß 883. Das war die Vorwahl dieser Gegend damals. Ullandstraße hatten 883er Nummern vorne. Und die hatten sich eine Maschine gekauft, so eine alte, klapprige, roter Print. Und irgendwie hatten die rausgekriegt, dass ich mich mit sowas auskenne. Es gab am anderen Ende der Pfalzburger übrigens den Extradienst. Das war diese West-SED-Postille, die ich auch kannte. Da habe ich immer mal gedruckt. Ich durfte dann so abends rein nach der Schicht, hatte den Schlüssel und konnte was drucken auf Offset-Maschinen.
Das klingt jetzt so ein bisschen, als würden Sie sich davon distanzieren wollen.
Ich habe keine Ahnung. Ich war weder Anhänger noch irgendwas. Ich habe nur einfach, der kam rein und sagte, du kannst doch sowas.
Okay,
ja, natürlich kann ich das und habe dem beigebracht, wie man Platten macht und wie man die Maschine bedient.
Aber es war auch die Zeit der Studentenbewegung. Wo standen Sie politisch?
Naja, ich war natürlich klassischer Sponti. Ich war überall dabei, aber ich war immer der Drucker und Gestalter. Ach, du kannst doch, da habe ich Flugblätter gemacht. Das Gute war daran, ich hatte damals am Schlesischen Tor eine Werkstatt. In so einem Keller, wo fließend Wasser die Wände runter, wo ich auch nie was bezahlt habe. Der sollte 100 Mark im Monat kosten. Und ich wollte Geld überweisen, hat der Hausmeister gesagt, nee, der Besitzer kommt aus dem Westen, der holt sich das Bargeld ab. Der ist nie gekommen. Ich habe da immer so einen blauen Poststeckumschlag liegen gehabt, auf dem Fenster zumindest mit 100 oder 200 Mark drin. Ich habe 2 Jahre keine Miete bezahlt. Der hat wahrscheinlich Angst, dass ihm sein Mercedes verkratzt und irgendwie. Der ist nie nach Kreuzberg gekommen. Damals, also wir reden jetzt von Schlesisches Tor, das Ende der westlichen Welt. Das war sehr versifft, sehr runtergekommen. Studenten, wenn überhaupt, ein Hausbesetzer. Man musste gar nichts besetzen, war sowieso alles leer. Also irgendwie. Und da habe ich, in dem Umfeld habe ich mich an der FU beteiligt. Ich war immer der Flugblattmacher und auch Formulierer. Und dann konnte ich es auf Englisch auch schreiben, weil meine Frau war ja Engländerin.
Ach, und deshalb sind Sie dann auch nach London gegangen?
Wir sind dann aus einem wunderschönen Haus auf dem Fichteberg in Dahlem rausgeflogen leider. Das hat jemand gekauft und wir konnten uns das nicht leisten. Und das war sehr traumatisch. Das war ein wunderschönes Haus mit Garten, wo mein Sohn groß geworden ist eigentlich. Das Trauma war so groß, dass wir gesagt haben, dann gehen wir auch richtig weg. Und sind dann 1973 nach London übersiedelt.
Für wie viele Jahre?
10 Jahre.
10 Jahre. Der große Karrieredurchbruch, der kam dann Ende der 70er in West-Berlin mit der Agentur Metadesign. Die haben Sie 1979 gegründet mit 2 Mitstreitern. Mhm. Zum größten deutschen Designbüro ausgebaut, 2001 allerdings im Streit verlassen. Doch Ihr Name ist ja immer noch damit verbunden. Haben Sie Ihren Frieden mit diesem Meta-Lebensabschnitt geschlossen oder ist da irgendein Schatten geblieben?
Da ist noch ein Schatten geblieben. Schon deswegen, weil wir uns im Unfrieden getrennt haben, woran ich selber etwas schuld war. Weil ich habe Ende 89, wir waren in einem kleinen Laden im Westen, das war ja noch vor der Wende. Und das war alles sehr amateurmäßig, 8 bis 10 Leute. Ich habe mir um die Uhr gearbeitet, alles selber gemacht. Und habe irgendwann gesagt, das kann ich mir so weitergehen. Und dann habe ich gesucht, wen ich finden kann, der was von Geld versteht, von Verwaltung und so weiter, weil bei mir alles wirklich rumlag. Und habe dann einen gefunden. Und dessen Bedingung aber, der war in Hannover, dass er nach Berlin käme, gelernter Banker war, dass seine Bekannte, die auch Grafikerin war, dass die mitkäme und Mitpartnerin würde. Dann haben wir 3 uns zusammengetan. Ich habe den Kardinalfehler begangen, gleich gesagt, oh komm, kriegt jeder ein Drittel. Also habe meine Anteile verschenkt. Damals, wir waren vielleicht 12 Leute und wir hatten schon ein kleines Renommee. Und dann sind wir in die Bergmannstraße umgezogen und binnen kurzem waren wir 30, 40 Leute. Da kam mir der BVG-Auftrag. Zwischendurch waren wir noch im Weinhaus Hut am Platz, da haben wir Platz. Dann ja, haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt. Ich war ständig unterwegs. Wir hatten dann ein Büro in London, hatten ein Büro in San Francisco. Ich war immer auf Achse. Und ich habe die Jobs besorgt, weil irgendwie kannten mich alle und habe mich nicht darum gekümmert. Und dann war das eigentlich wie so ein Eheleben, wo Papa ist immer weg und Mutti ist zu Hause und denkt, sie macht die Arbeit alleine, kümmert sich um die Kinder. Und Vater fährt in der großen Welt rum und macht Highlife, Jet Set, was es nicht war. Aber ich habe nicht vermittelt, was ich mache und hatte auch das Problem, dass wir Drittel hatten. Mhm. Und dann haben die von draußen jemand reingeholt und da gab es ein paar Zahlenprobleme. Auf jeden Fall musste ich dann auf Anraten meines Anwalts raus. Hammer wäre nämlich Konkurs gewesen. Dann ist sie noch verkauft worden. Ich bin ohne Geld da ausgeschieden. Das Geld wurmt mich ein bisschen, das ist nicht so schlimm, aber dass ich das selber so schlecht gemanagt habe, dass wir uns so entfremdet haben, das war zum großen Teil meine Schuld. Ich dachte einfach, ist doch klar, ich fahre in der Gegend rum und die Jobs kommen rein, ist gut. Kaum war ich nämlich raus, war die Arbeit nämlich auch weg. Also ich habe mich einfach nicht verkauft. Und das tut mir natürlich leid, zumal ich ja auch das Meta-Haus noch, das habe ich ja noch gekauft, damals 97, wo ich noch dabei war. Und wir haben das ausgebaut, ich bin da nicht mehr eingezogen leider.
Was war das, ein altes Umspannwerk?
Umspannwerk,
Leibnizstraße,
B-Wag, ja. Mhm. Und ich bin da aber nicht eingezogen selber mehr und das wurmt mich bis heute. Die haben auch leider kein Restaurant eingebaut, was ich schon geplant hatte.
Da können Sie mal rein. Ja. Das MoMA in New York hat ihre Schrift namens Meta in seine Sammlung aufgenommen und Steve Jobs soll Ihnen einen Job bei Apple angeboten haben, den Sie ausgeschlagen haben.
Nicht Steve Jobs, sondern Johnny Ives, sein Designmann.
Was war das für ein Job?
Ich weiß gar nicht mehr. Das war 93 oder 94 sowas. Die brauchten jemanden, die wollten ihre eigenen Schriften machen und die wollten jemanden, der das leitet, ein Schriftatelier. Die haben, glaube ich, nie jemanden gekriegt richtig. Die haben dann viel später erst eine eigene Schrift gemacht. Ich glaube, das war schon Ende der 90er Jahre. Oder es war sogar nach meinem Meta-Ausscheiden. Das war Anfang 2000, genau. Fand ich interessant. Ich war damals immer noch ziemlich viel drüben. Aber ich dachte mir, bei Apple, ich kannte so viele Mitarbeiter. Bei so einer großen Firma, da war ich dann schon 50. Also irgendwie habe ich mich da gedacht, das ist nichts für mich. In so einer Riesenbude da und da jeden Tag nach Silicon Valley runterfahren. Ich war kein Arbeitnehmer, war ich ja nie. Ich war in meinem Leben einmal im Vierteljahr angestellt bei einer Druckerei in Berlin, bevor ich nach London gegangen bin. Ich war immer Chef, immer Unternehmer und so als Angestellter in so einer großen Bude. Die hätten ein Wahnsinnsgeld bezahlt. Mit Dienstwagen und Pipapo und Haus mit Warmwasserbeleuchtung, alles gab's. Aber irgendwie dachte ich, das bin ich dann doch nicht.
Also wir haben mitbekommen, Sie waren über die Jahrzehnte an verschiedensten Bürokonstellationen beteiligt, in verschiedenen Orten, London, Amsterdam war glaube ich auch noch dabei, ja. San Francisco. Inzwischen leben Sie vor allem in Berlin und sind gerade dabei, Ihre wunderbare Buchdruckwerkstatt zu reduzieren. In der gucken wir uns gleich noch genauer um, schlage ich vor, und hören vorher noch was von Ihrer Playlist. Warum haben Sie Max Rabe mitgebracht?
Weil erstmal bin ich mit Max Rabe gut befreundet, habe ihn für sein kleines Bötchen mal die Flagge entworfen. Der hat ein Haus in Sacro und fährt dann manchmal über den Wannsee in so einem kleinen Holzboot mit Motor. Und da habe ich eine Flagge gemacht. Wir waren mal zusammen im Urlaub vor ein paar Jahren. Und ich bin begeisterter Fahrradfahrer, sehr ambitioniert. Ich entwerfe auch Fahrräder und habe leider viel mehr Fahrräder, als ein Mensch braucht. Max fährt einfach in Berlin rum mit einem ziemlich normalen alten Fahrrad und hat viel Spaß dabei. Und wie er das beschreibt, man muss sich übrigens dazu das Video angucken, das ist wahnsinnig schön, so Animationen. Wirklich dieses Gefühl, jetzt wo das Wetter besser wird, einfach auf dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Einfach den Wind um die Ohren zu haben und fährt am Verkehr vorbei und es macht einen wahnsinnig Spaß. Also mein Motto ist wirklich, ein Tag ohne Fahrradfahren ist ein verdorbener Tag.
Fahrradfahren mit Max Rabe und mit dem Typografen Erik Spiekermann. Er hat die Musik ausgesucht für unser Gespräch hier auf Radio 3. Selbst leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Sie haben über 10 Räder. Wo stellen Sie die ab?
Ich habe, glaube ich, 16 oder 20.
Wo packt man die
hin? Ich habe 3 in San Francisco, 2 in London und 14, 16. Na, ich habe eine große Garage, wo dann eben keine Autos steht, sondern Fahrräder an dem Keller. Es kommen immer wieder welche dazu. Ich arbeite mit einer Firma in Magdeburg zusammen, die Räder aus 3D-Stahl drucken. Und da habe ich ein paar davon so testmäßig. Und wenn ich den Rahmen entwerfe, dann kriege ich immer als Belegexemplar ein Fahrrad. Kann man nicht meckern.
Als Setzer und Drucker, als Informationsdesigner und Schriftentwerfer hat Erik Spiekermann, das kann man glaube ich so sagen, eine Mission. Ein Handwerk wie der Buchdruck soll nicht aussterben. Denn die Hand ist das Fenster zum Geist, schrieb Kant. Was steckt für Sie in diesem Satz?
Ja, das ist eher eine Beobachtung. Also ich habe das immer unbewusst gemacht die ganze Zeit, dass ich immer was mit den Händen machen muss. Ich habe mir viel gezeichnet. Also wenn ich denke, dann zeichne ich. Also wenn ich Grafik mache, dann mache ich so Rechtecke.
Machen Sie ja hier auf unserem Filztisch auch schon die ganze Zeit.
Ja. Das ist wirklich so, was man begreift. Deswegen haben wir das wunderbare Wort. Das versteht man. Kinder fassen Sachen an, nehmen sie in den Mund, weil dann haben sie es begriffen. Und wenn wir jetzt nur noch auf Glasflächen rumwischen, dann begreifen wir nichts mehr. Es ist alles gleich.
Was verlernen wir denn mehr und mehr? Was beobachten Sie? Was geht da verloren?
Wir verlernen uns mit der Welt zu beschäftigen, wie sie ist, nicht wie sie auf einem Bildschirm dargestellt ist. Also wenn ich auf die Straße gehe, gucke nach links und rechts. Ich muss das Beispiel noch mal sehen von meinem Enkel, der damals, glaube ich, 19 war. Der war eine Weile in Berlin, wohnte in der Mottstraße, also am Viktor-Luise-Platz, mitten in der Stadt. Und eines Tages kam er wieder und ich sagte, Luke, da hast du die Haare geschnitten. Ja, wo warst du denn? In Neukölln. Warum bist du nach Neukölln für einen Friseur? Ja, habe ich gegoogelt. Dann hat er in Neukölln einen Friseur gegoogelt, ist 45 Minuten dahin gefahren mit der U-Bahn und wieder zurück. Wenn man in der Mottstraße aus dem Haus geht, links ein Friseur, rechts ein Friseur, gegenüber eine Apotheke. Aber der nimmt die Stadt eben nicht als Stadt wahr, sondern er nimmt sie nur noch als Google wahr auf dieser Fläche. Und das finde ich sehr gefährlich, wirklich also kulturell gefährlich, dass die Kinder nicht mehr schreiben lernen. Weil Schreiben ja auch eine Sache ist, wo der Körper mit dem Geist interagiert. Und wenn man schreiben lernt, dann lernt man Wörter eben auch physisch. Also ich kann mich daran erinnern, die Kringel, wie man Wörter macht. Und ich finde nicht, das weiß ich aus, wie viel mehr wir verstehen, wenn wir im Raum lesen. Also im Raum heißt in Büchern, in Zeitschriften, wenn wir uns in einem Raum befinden, dann geht das Gehirn, der Hippocampus, hat so spezifische Zellen dafür. Wir haben einen Sinn für physische Sachen, für Räume. Wenn wir uns nicht im Raum befinden, also sozusagen im Halbschlaf auf einem Blatt rumwischen, auf einer Glasscheibe, dann geht das Gehirn in den Ruhemodus und nimmt auch nicht so viel wahr. Also 150% besser ist die Wahrnehmung, das Behalten von Inhalten, wenn wir sie interagieren, also durch Blättern und so weiter. Abgesehen davon, dass man vielleicht auch weiß, dass es vielleicht hinten im Buch war oder vorne im Buch war oder in der Zeitung. Das ist eine andere Wahrnehmung. Wir nehmen besser und auch qualitativ mehr wahr. Dazu kommt, dass es natürlich gewisse Gewerke gibt, die vom Aussterben bedroht sind. Den Buchdrucker gibt es nicht mehr, den Schriftsetzer auch schon lange nicht mehr.
Ja.
Die werden auch, das ist auch in Ordnung, aber es gibt Museen für alles, nur im Museum ist immer eine rote Kordel drum, darf man nicht anfassen. In meinem Privatmuseum darf man alles anfassen.
Sie wollten dagegen steuern, haben vor über 10 Jahren in der Potsdamer Straße diese Buchdruckwerkstatt P89A gegründet, untergebracht in einer Remise hinter dem Varieté Wintergarten, gegenüber von dem ehemaligen Tagesspiegelgebäude. Also Sie sind da in diesem Kiez fest verankert. Ja. Diese Werkstatt müssen Sie jetzt verkleinern, Sie müssen umziehen. Das hat ja was von einem Museum, aber eben ein Museum zum Benutzen. Ja. Ne? Beschreiben Sie mal diese Sammlung.
Na, ich hatte bislang die Ambition, als der Mann mit den meisten Andruckpressen zu sterben, das werde ich schaffen, auch wenn sie im Lager stehen. Also bevor eine, sagen wir mal, eine Broschüre in den Druck geht, macht man sich davon, heute macht man es auf dem Bürodrucker, einen Ausdruck, damit man es korrigieren kann und sehen kann, wie es wird. Das hat man früher auf Andruckpressen gemacht. Das sind Druckmaschinen, die aber zum Teil mit der Hand betrieben werden, wo die Druckvorlage, der Bleisatz reingelegt wird und dann wird in einem Zylinder am Blatt Papier drüber gerollt und dann hat man hinten diesen Andruck. Diese Andruckpressen sind zwischen 800 Kilo und 2 Tonnen schwer. Also es ist nichts, was man sich ins Wohnzimmer mitnimmt. Wo ich hatte auch schon mal eine in der Wohnung. Will ich auch nie wieder machen. Und da sie alle sehr mechanisch sind, die jüngsten sind, glaube ich, von 72, die meisten sind so 50er, 60er Jahre, kann man sie auch gut noch reparieren.
Und Sie haben die da eben aufgestellt, nicht nur zum Angucken museal, sondern auch zum Benutzen und veranstalten Workshops. Mit was für einem Konzept?
Naja, eigentlich wollte ich da ja meinem Hobby frönen und einfach so rumspielen und probieren, was wir heute machen. Ich habe auch Schriften von mir, also neue Schriften habe ich in Holz schneiden lassen, um mal zu gucken, was heute noch geht in dem Medium. Was sich aber herausgestellt hat, das ist natürlich teuer. Also ich hatte dann 3 Angestellte. Dann haben wir angefangen, Workshops zu veranstalten. Einmal so aus Sendungsbewusstsein, um das rüberzukriegen. Zum zweiten auch, weil die Teilnehmer dann Geld bezahlt haben. Und da kommen halt Leute rein. Das sind entweder zum Beispiel Programmierer, Leute, die eben heute Websites gestalten, aber auch Journalisten sehr gerne. Leute, die sich von Hause aus mit Wörtern, mit Sprache beschäftigen. Und wenn die gerade die jungen Leute dann hingehen und plötzlich in dieser Maschine sehen, dass ein Wort, ein Buchstabe, was physisches zum Anfassen ist, das so wirklich ein Aha-Erlebnis. Sie sagen, oh, ich weiß ja, der erste Amerikaner, der sagt, oh wow, it's a grid, also ein Raster. Man arbeitet ja im Raster, also mit gedachten Hilfslinien, gerade auf dem Computer, sonst kriegt man ja nichts auf die Reihe. Und da ist es eben, man muss den Platz zwischen den Buchstaben mit Metallstücken ausfüllen, sonst fliegen die durcheinander. Mhm. Wie man auf der Lego-Platte eben auf diese Steine das draufklicken muss. Und dann kann man mit viel Energie Seiten bauen und man lernt vor allen Dingen dabei, je weniger man Mittel hat, je weniger Zeugs man macht, desto schneller geht es. Auf dem Computer haben Sie das Problem, Sie haben 16,7 Millionen Farben. Ich kann 7 oder 8 unterscheiden. Mhm. Wenn ich mich anstrenge, vielleicht auch 20. Ich brauche nur 2. Und ich mache bei mir eine Schublade auf. Da ist eine Schrift drin, die ist, sagen wir mal, 15 cm groß. Und da passen auf das Plakat eben vielleicht 3 Zeilen, 6 Buchstaben. Also ist meine Idee schon so gut wie gestaltet, weil ich nämlich nur 3 Wörter mit 6 Buchstaben machen kann. Also das merkt man plötzlich, wie praktisch das ist, mhm, wenn man wenig hat. Wir kennen das alle, es kommen Leute zu Besuch abends und man sagt, oh, ich habe gar nichts zu essen da. Und dann machen die den Kühlschrank auf, die haben eine Flasche Wein mitgebracht, vielleicht noch ein Laib Brot, dann finden sie einen Rest Spaghetti, eine Dose mit diesem und ein Glas mit jenem und dann kochen alle zusammen irgendwie und der eine macht noch einen Salat und geht zum Nachbarn Eileen und dann sind das die Mahlzeiten, an die man sich Jahre daran erinnert, die nicht geplant waren, so auch kein Rezept gab. Und so ist das da. Sie kommen in einen Raum und da ist Zeug. Und aus dem Zeug machen sie was. Und das Erlebnis abends, wenn sie um 5 oder 6 Uhr gehen und müde sind, auch weil sie gestanden haben den ganzen Tag und Sachen angefasst, ist viel, viel besser als die Kopfschmerzen, die sie haben, wenn sie den ganzen Tag am Computer gesessen haben.
Und dieses Zeug müssen Sie jetzt aber reduzieren.
Ja.
Sie ziehen um in einen kleineren Raum.
Ja.
Warum müssen Sie sich trennen?
Na, ich habe 3 Angestellte gehabt, Angestelltinnen, 2 junge Damen und einen Herrn. Und die habe ich entlassen bis zum Jahresende, weil das waren im Monat 10.000, 12.000 nur an Gehältern. Eine Miete für einen riesen, wunderschönen, großen Raum an der ehemaligen Mädchenmalschule, 7 Meter hohe Wände mit Nordlicht. Und wie das dann so ist, auch mit Fahrrädern, der Raum war da und der hat sich dann im Laufe der 12 Jahre hier Starbin gefüllt. Erst waren nur 2 Maschinen, dann waren es 7, dann waren es 8 und dann waren so viele Schriften, jetzt sind es 800 Schriften und es füllt sich ja. Dann wird einem was geschenkt und dann kriegt man das und findet das. Und das habe ich zurückfahren müssen, jetzt keine Angestellten mehr, kann von den Maschinen nur 3 oder 4 mitbringen. Ich habe den Keller noch behalten. Brauche ich auch nicht. Ich will ja eigentlich meinem Hobby frönen und selber Sachen machen. Es gibt eine
und keine Workshops mehr anbieten?
Doch, aber dann eben nur mit 6 Leuten maximal, nicht mit 12 Leuten.
Hm.
würde gerne kostenlose Workshops machen, wenn ich das mir das leisten könnte, weil das muss jeder mal gelernt, also jeder, der in dieser Branche arbeitet, profitiert davon, dass er diese Wörter anfassen kann. Diese ein wenig nostalgische Erfahrung ist auch ganz nützlich. Man ist einfach näher an der eigenen Existenz, an der eigenen, am eigenen Körper auch dran. Dieses elektronische Medium ist schon sehr entfremdet.
Wobei, Sie sind ja jetzt nicht nur so ein nostalgischer Romantiker. Sie arbeiten ja auch gern und nutzen das
natürlich.
Digitale.
Na, ich Schrift entwerfe ich am Computer natürlich, weil die sind auch dafür gemacht. Natürlich, ich habe laut Auskunft des Händlers damals 1985 den ersten deutschen Macintosh gekauft. Also ich war sehr früher Computer-User. Ich hatte auch damals, als ich für Berthold die Schriftgießerei in Berlin gearbeitet habe, die haben ja auch elektronisch einen Fotosatz gemacht. Ich habe auch damals schon die Workstations von denen gehabt. Ich habe ganz früh programmieren gelernt, schon in den 70er Jahren. Muss man ja machen, um im Beruf zu Aber das heißt ja nicht, dass die alte Sache deswegen, die ist deswegen ja so wichtig, weil so viel Neues da ist, dass das Alte erhalten bleibt, ist auch ein Luxus, den wir uns leisten müssen in dieser Welt, weil wir sehen eben, dass alles sonst auseinanderfällt, dass die Leute auch nicht mehr miteinander arbeiten können. Wenn Sie an so einer Druckmaschine stehen, können Sie zu dritt auch gut arbeiten. Am Bildschirm können Sie nur alleine arbeiten. Man guckt immer in diese Ewigkeit rein und es kommt ja nichts zurück.
Was haben Sie sich denn jetzt noch vorgenommen für die nächsten Jahre? Was würden Sie gerne noch realisieren?
Na, der Grund, warum ich diese Werkstatt genommen habe damals, war, dass ich für einen meiner Helden, Louis Oppenheim, einen Berliner Grafiker, der 1935 gestorben ist, der hat Plakate gemacht und alles Mögliche, war nicht besonders bekannt. Es gab Zeitgenossen, so Bernhard und Hohl waren diesen bekannter, berühmt geworden. Oppenheim nie. Ich habe früh seine Schriften kennengelernt. Er hat Schriften entworfen, auch für Berthold hier in Berlin. Und ich habe eine seiner Schriften in den 70er Jahren für Berthold neu gezeichnet. Das war mein Erstlingswerk. Das habe ich noch richtig gezeichnet. Da gab es noch keine Computer dafür. Die sind später digitalisiert worden. Und seitdem habe ich mich für den interessiert und habe einen meiner Studenten, der bei mir in der UdK studiert hat, Ferdinand Ulrich, der inzwischen seinen Doktor gemacht hat, auch dafür interessiert. Und wir haben zusammen, oder er hat das Große und das alleine, eine Monographie schon verfasst über diesen Herrn Oppenheim mit ziemlich viel Nachforschung bei der jüdischen Gemeinde, wo er geboren war, auch hier in Berlin. Der ist ja sozusagen gestorben, bevor ihn die Nazis gekriegt haben. Diese Arbeit ist da und ich habe sehr viele von den Schriften, die er für Berthold gemacht hat, in Holz und in Blei. Und meine Aufgabe ist jetzt, seit 12 Jahren mache ich das nicht, jede von diesen Schriften in jedem Grad einmal abzudrucken in einem Testwort. Mhm. Das wird dann eine Mappe von wahrscheinlich 100, 120 Seiten, die wird viel Arbeit machen, weil das sind mindestens 60, 70 Schriften, die jedes Mal in einer anderen Farbe auf einer Seite, und da muss man jetzt ein Wort finden, dass diese Schriftproben sind immer so, dass zufällig eine große Schrift, da muss ein Wort in die Seite passen und in einer kleinen Schrift sind es eben 6 Wörter und die müssen immer zufällig genau reinpassen. Und es gab bei den Herstellern früher jemand, der diese Texte geschrieben hat. Hat Mainz genommen und dann Mönchengladbach für die kleine Schrift und Mainz für die große Schrift oder sowas in der Art. Oder Ferl ist einer der kürzesten deutschen Schriftnamen, weil eine Stadt gibt es dazu. Sowas. Oder Opern oder auch Vor- oder Nachnamen, sowas. Das möchte ich noch gerne machen, dieses Werk. Und ich habe das schon digital vorgearbeitet natürlich. Man muss nämlich sehr viel planen und das würde ich jetzt gerne im Laufe dieses Sommers angehen.
Für heute kriegen Sie von mir einen Preis. Sie haben so viel Stoff, ich würde mal sagen, von 2 Stunden geschafft, in 1 Stunde reinzusprechen.
Ja, aber auch wegen der Geschwindigkeit.
Das wäre eine sehr enge Schrift, wenn wir das verschriftlichen müssten. Ich danke Ihnen fürs Gespräch hier auf Radio 3.
Immer gerne.
Auch als Podcast zu hören in der ARD Audiothek und hier und jetzt mit einer letzten Wunschmusik von Ihnen, dem Elvis Presley Blues. Was ist das für ein Stück?
Ein merkwürdiges Stück über Elvis Presley, der bekanntlich tot ist, was in dem Lied gefragt wird von Gillian Welch, einer amerikanischen Sängerin, mit ihrem Gitarristenbegleiter gemacht. Mir gefällt daran, das ist eigentlich Folkmusik, aber sie ist so zeitgemäß, weil die beiden akustische Instrumente spielen mit ganz sparsam, mit wenig. Und das ist so präzise, dass ich immer noch eine Gänsehaut kriege. Und die Frau hat auch diese folkige Stimme, nicht so eine fipsige Stimme. Ich finde es einfach faszinierend. Ich habe eine Vergangenheit in Folkmusik, das selber ja früher jahrelang gemacht, auch in England. Und dieses fasziniert mich nach wie vor. Also wenn jemand Gillian Welch oder Gillian, ich weiß gar nicht, ob sie Amerikaner so aussprechen, noch nicht kennt unbedingt, muss man sich von ihr die Platten holen, weil das ist einfach wahnsinnig gutes Zeugs.
Ich bin Britta Bürger und wünsche noch einen schönen Sonntagabend.
I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? I was thinking that night about Elvis. Did he die? Did he die? Just a country boy that combed his hair and put on a shirt his mom mother made it went on the air, and he shook it like a chorus girl, and he shook it like a Harlem queen, and he shook it like a midnight.